Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Liebe Brüder und Schwestern, die Kirche betet am heutigen Tag: Gott, du bist uns immer nah. In besonderer Weise aber in diesen heiligen Tagen. Denn wir stehen ja am Vorabend des Palmsonntags und damit des Beginns der heiligsten Woche des Jahres. Und wenn der Mensch innerlich offen ist und wenn er die Läden seiner Seele wirklich öffnet, dann wird er Jahr um Jahr etwas erfahren von dem tiefen, erschütternden Geheimnis, dass diese Tage des Todes des Gottessohnes und seiner Verherrlichung erfüllt. Und dabei auch derer gedenken, mit der wir diese heilige Messe begonnen haben, der Mutter, die nicht nur seine Mutter war, die ihm das Leben geschenkt hat, sondern die auch seine Gefährtin gewesen ist und die sein Leiden geteilt hat, in einer unvergleichbaren Weise. So wollen wir uns zu Beginn der Heiligen Messe besinnen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns unsere Sünden verzeiht, um derentwillen sein Sohn diesen schweren Tod auf sich genommen hat. Sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Der heilige Johannes ist Zeuge, wie das Herz des Herrn geöffnet wird, wie Blut und Wasser dem geöffneten Herzen entströmen, Sinnbild der grundlegenden Sakramente der Kirche, der Taufe und der heiligen Eucharistie. In jener Zeit, weil es Rüsttag war und weil die Leiber der Hingerichteten während des Sabbats nicht am Kreuz verbleiben durften, baten die Juden dem Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerbrechen und ihre Leiber von den Kreuzen abnehmen. Denn der folgende Sabbat war der große Festtag der Juden. So kamen die Soldaten und zerbrachen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit Jesus gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er bereits tot war. Sie zerbrachen ihm daher die Beine nicht. Aber einer der Soldaten öffnete seine Seite mit einer Lanze, und sogleich strömten Blut und Wasser hervor. Er, der dieses gesehen hat, bezeugt es, und sein Zeugnis ist zuverlässig. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn dieses geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. An ihm wird man kein Bein zerbrechen. Und das andere Schriftwort, das sagt, sie werden zu dem emporschauen, den sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los sei dir, Christus.
Meine lieben Brüder und Schwestern, die vereinten heiligsten Herzen Jesu und Mariens. Am Freitag, vor dem Karfreitag, gedenkt das gläubige Volk in Liebe und Dankbarkeit der schmerzhaften Mutter und ihres Herzens ganz ins Leid des Sohns versenkt. Und immer wieder erklingt das Lied, das wir zu Beginn gesungen haben, Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahin. Durch die Seele voller Trauer, schweigend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, wie dieses Lied entstanden ist. Es stammt von Jacopone da Todi. Er lebte im 13. Jahrhundert in Umbrien, jener heiteren, gesegneten Landschaft Italiens, die der Menschheit den heiligen Franz von Assisi geschenkt hat, den die Zeitgenossen nannten den wiedergekommenen Christus. So tief hat er die Menschen ergriffen. Dieser Jacopone war reich. Er war hochbegabt. Er hatte eine Frau, die ebenso schön war, wie sie ein gutes Herz besaß. Die Leute sagten, tja, die Jacopones, die haben Glück. Im Jahre 1298 fanden in Todi glänzende Festspiele statt, zu denen alles kam, was nur Namen und Rang hatte. Also auch dieser Jacopone mit seiner Gattin. Die Damen der Gesellschaft saßen auf einer eigens gebauten Tribüne, um von dort aus dem Schauspiel beizuwohnen. Da bricht während der Spiele die Tribüne der Frauen zusammen. Sie begräbt die Zuschauer unter sich. Momentan ein bleiernes Schweigen, dann aber wird es von gellenden Hilferufen unterbrochen. Jacopone eilt nach der zusammengebrochenen Tribüne und er findet seine Frau schwer verletzt. Sie empfängt die Sterbesakramente und stirbt in den Armen ihres Mannes. Und da man sie hinbettet, entdeckt der Mann unter ihrem seidenen Festgewand ein raues Bußkleid. Die Sterbende gesteht ihm, ich habe dieses Bußkleid für dich getragen, zur Sühne für deine Sünden, damit du nicht verloren gehst. Der Lebemann von gestern wurde ein anderer Mensch an diesem heute. Er trat ein bei den Franziskanern. Und im Gedenken an seine geliebte, großartige Frau, deren tiefstes Wesen er erst in ihrer Todesstunde erfasste. So ist es ja heute oft. Was einer ist, was einer war, im Scheiden wird es offenbar. Und so schreibt er eines Nachts im Gedenken an seine Frau dieses ergreifende Lied, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa. Christi Mutter stand in Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen. Seitdem ist es unzählige Mal gesungen worden. Und die Kirche hat es aufgenommen in ihre Liturgie. Diese Geschichte zielt auf das tiefste Geheimnis, das wir heute Abend miteinander betrachten wollen. Im mütterlich opferbereiten Herzen seiner sterbenden Gattin offenbarte sich diesem Mann das schmerzensreiche, makellose Herz der Mutter Gottes. Am Bild seiner Frau begriff er zum ersten Mal, was wir meinen, wenn wir von Maria in besonderer Weise ihr Herz ansprechen, ihr mütterliches, makelloses, schmerzensreiches Herz. Wir stehen heute in einem dramatischen Kampf zwischen Gut und Böse. Der Hass Luzifers, die Menschenverachtung, die er in die Herzen sät, erweisen sich bei vielen zur verzweifelten Bereitschaft, zum eigenen Tod, wenn nur der Gegner in den eigenen Untergang mit hineingerissen wird. Das Weiße Haus in Washington, die Schaltzelle der westlichen Welt, ist in eine Festung umgewandelt, weil man Angst hat, dass Kamikaze-Kämpfer einmal den Tod nicht achtend, anders wie die verschlafene Christenheit, auch den Tod einsetzen, um an ihr Ziel zu kommen. Viele Menschen haben Zukunftsangst. Derzeit finden etwa 40 sogenannte kleine Kriege auf diesem Globus statt. Aufstände, Terror, Blutvergießen. Und diese verwundete alte Erde wird von Großraumkatastrophen immer stärker erschüttert. Es sterben ja nicht nur die Wälder, die Wüste wächst, die Sahelzone wächst, die Wüsten wachsen auf der ganzen Erde. Und in dieser Zeit, da erfassen schlichte, einfache Menschen. Sie erfassen die Stimme Gottes. Sie wollen sich verantwortungsbewusst aus religiöser Überzeugung diesem Trend entgegenstellen. Und diese Menschen, die das verstehen, die mit dem persönlichen Einsatz der Gnade einen Durchbruch schaffen wollen, die in einem falsch verstandenen Glück und Christsein heute immer wieder neu versuchen, diesen Lauf aufzuhalten. Ihnen darf man aber auch die ermutigenden Fakten nennen. Ich nenne zwei ganz verschiedene Fakten. Wie wurde der große Papst Pius XII. Ausgerechnet in diesem Deutschland verleumdet und geschmäht? In diesem Land, das er so innig liebte, um dessen Frieden er kämpfte, für das er eintrat, als wir von der gesamten Menschheit geächtet wurden. Da trat dieser Pastor Angelicus auf und sagte, wir kennen ein anderes Deutschland. Denn Dank bekam er im Stellvertreter von Hochhuth, der über die deutschen Bühnen ging und das Andenken dieses Papstes mit Schmutz besudelte. Und nun ist es eine einfache Ordensschwester, die Schwester, die ihm 40 Jahre gedient hat, Schwester Pascalina Lehnert, die das Buch geschrieben hat, Ich dürfte ihm dienen. Und nun verbreitet sich dieses Buch, das eine Auflage die andere jagt. Und eine einfache Ordensschwester hat das fertiggebracht, was keinem Bischof und keinem Großen gelungen ist. Sie hat das Bild des Papstes emporgehoben in das Licht einer neuen Würde und einer neuen tiefen Verehrung, sodass viele sagen, er gehört zu den größten Gestalten dieses Jahrhunderts. und unser heiliger Vater Johannes Paul II. Karol Wojtyla, der Papst aus dem fernen Land, aus dem geschundenen Polen, aus einem Volk, vor dem wir ja alle uns innerlich verneigen müssen. Ich habe bei uns nicht erlebt, als die Kreuze aus den Schulen gerissen wurden, aus den Gerichtssälen. Ich habe nicht erlebt, dass Jugendliche mit Kreuzen auf der Brust zu Tausenden die Straßen blockiert hätten, die Dome und die Kathedralen gefüllt hätten. Habt ihr Älteren das erlebt? Nein, wir schrien Heil. Sie haben Glauben. Und darum dürften sie der Kirche in dieser ohne Zweifel schweren Zeit diesen Papst schenken. Den ersten slawischen Papst der 2000-jährigen Papstgeschichte. Und er gibt der Kirche diesen neuen Impuls. Diesen neuen Impuls, den wir erlebt haben am vergangenen Fest der Verkündigung des Herrn, der Verkündigung Mariens. Gott ist unermüdlich. Seine Feinde werden einmal müde. Er ist unermüdlich. Seine erfinderische Liebe kennt keine Grenzen. Und dieser Papst führt uns zur Verehrung des makellosen, schmerzhaften Herzens Mariens. Er hat in einer einzigartigen Willensbekundung das Gnadenbild von Fatima im Flugzeug nach Rom bringen lassen, um vor diesem authentischen Bild der Ereignisse des Jahres 1917 noch einmal diese von tödlichen Gefahren umdüsterte Menschheit dem Herzen der Mutter anzuvertrauen, in der Weltweihe an Maria. Diese Weihe erinnert uns auch daran, dass Maria in Fatima gewünscht hat, dass ihr Herz neben dem Herzen Jesu verehrt werde. Das ist ein Wunsch Mariens, den sie ausgesprochen hat. Die kleine Seherin Jacinta sagte sterbend zu Lucia: Sag es allen, dass das Herz Jesu will, dass mit ihm auch das Herz unserer himmlischen Mutter verehrt werde. Und der Engel von Fatima, der die Ereignisse dort eingeleitet hat, als Beauftragter des Himmels, er sagte den Kindern: Die heiligsten Herzen Jesu und Mariens werden eure kindlichen Bitten erhören. Wir müssen dem Linz Verlag in Feldkirch in Vorarlberg dankbar sein, dass er mit kirchlichem Imprimatur das Büchlein des Kapuzinerpaters Johannes Gehrer herausgebracht hat. Es heißt Die vereinigten Herzen Jesu und Mariens. Es gibt ja heute so viele Bücher. Es gibt eine Inflation. Unsere Schreibtische werden geradezu überflutet. Aber dieses kleine Büchlein ist eine Kostbarkeit. Gott wählt immer einen neuen Weg. Sobald ein Weg versperrt ist, und dieses Büchlein bringt die beeindruckenden Erkenntnisse einer Sühneseele unserer Tage über die Verehrung der beiden heiligsten Herzen. Und die Begründung, die sie gibt, ist überraschend einfach. Zwei Willen in Adam und Eva haben sich zum Ungehorsam verbunden und die Schuld über die Menschheit gebracht. Durch zwei Willen, den Willen Christi und den Willen Mariens, sollte auch die Sühne geschehen, um den Menschen das Heil zu bringen. Der Verfall der Familie heute. Ihr wisst ja, dass jede dritte Ehe in diesem Land geschieden wird. Diese seuchenhaft sich ausbreitende Ehescheidung hängt damit zusammen, dass sich dieser Mensch von heute von der Ordnung Gottes emanzipiert. Er ist wie einer jener glanzlosen Sterne im Kosmos, die in sich selbst hinein verkoppelt sind und die nach außen keine Strahlkraft mehr besitzen. So ist weithin der heutige Mensch. Endlose Diskussionen, ausgelöst über die Rollen von Mann und Frau. Endlose Diskussionen bis in den Bundestag, wozu die Frau berufen sei, was eine Mutter sei, obwohl doch jeder von uns, der von einer Mutter sein Leben bekommen hat und der von einer Mutter erzogen, gebildet, geformt wurde, für den sie gebetet und gelitten hat, der hat keinen Zweifel über die Rolle von Mann und Frau. Aber wenn der Mensch sich von Gott entfernt, dann wird ihm alles zum Rätsel und alles wird ihm zum Problem. Der gütige Gott weist uns hin auf das Modell, das er selbst dem Menschen gegeben hat. Und das zu verlassen, dem Menschen in unserer Zeit unsäglich viel Leid und Tränen gebracht hat. Denn, meine Lieben, natürlich heiraten sie heute zweimal. Sie heiraten auch das dritte Mal. Aber es wird sich doch kein Mensch hier einbilden, dass noch einmal die Zartheit der ersten Liebe, ihre Innigkeit, ihre Tiefe noch einmal wiederkehrt. Das kehrt nie mehr zurück. Der Mensch schädigt sich, indem er sündigt, zuletzt immer sich selbst. Wenn wir alle das doch einmal begreifen würden. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau von gleicher Würde. Darüber hat es noch nie eine Diskussion gegeben. Aber nicht von gleicher Art. Darüber kann es ja auch keine Diskussion geben. Ein Mann kann nun einmal keinem Kind das Leben schenken. Beglückt ruft Adam aus, als ihm Eva zugeführt wird: Das ist nun Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Aber die Stammeltern bestehen die ihnen von Gott auferlegte Probe nicht. Sie folgen der Schlange. Sie folgen der Lüge, denn man am Anfang der Menschheitsgeschichte steht die Lüge. Gott hat euch verboten, von allen Bäumen dieses Gartens zu essen. Wenn wir Menschen auch das einmal begreifen würden, die Sünde beginnt immer mit der Lüge. Denn indem ich sündige, erscheint mir ja die Sünde als etwas Gutes. Der Dieb stiehlt ja, weil ihm das ein Gut ist. Der Unkeusche begeht ja die Unkeuschheit, weil sie ihm eine Lust verspricht, ein Glück verspricht. Die Sünde beginnt immer mit einer Lüge. Sie folgen der Schlange. Sie wollen Gott gleich sein. Das heißt, sie wollen machen können, was sie wollen. Und das will ja der Mensch von heute auch. Machen können, was er will. Und dann erkennen sie auf einmal entsetzt, sie haben Gott, den unendlich liebenden Vater, verloren. Und in ihnen selbst rebelliert im gleichen Augenblick der Leib gegen den Geist. Und sie erkannten, dass sie nackt seien. Das ist der tiefere Sinn. Der Mensch hat innerlich die Harmonie verloren. Er hat Gott gegenüber sich abgekoppelt. Nun koppelt sich der Leib von ihm ab. Und seitdem ist der Zwiespalt zwischen Leib und Seele, der keinem von uns erspart bleibt. Die Pubertät und das Ringen, wer Herr ist im eigenen Haus, der Geist oder der Trieb, das ist keinem Menschen erspart. Es ist ein schwerer Kampf. Das Schlimme ist, dass sie heute nicht einmal mehr kämpfen wollen, sondern dass sie das, was in sich ein Übel ist, umfunktionieren zu einem Gut und sich selbst und andere damit unglücklich machen. Aber, meine Lieben, Mann und Frau fallen auch aus der Harmonie ihrer ursprünglichen Liebe. Das sehen wir, als Gott nun sein Strafurteil verhängt Da sagt der Mann, sich entschuldigend, indem er die Frau beschuldigt. Das Weib hat mich verführt. Und er setzt in geradezu frivoler Weise hinzu, als ob Gott die Ursache sei. Das Weib, das du mir doch gegeben hast, hat mich verführt und ich aß. Und hiermit, meine Lieben, beginnt jener Zwiespalt, das Ringen zwischen den Geschlechtern, die aus der Ordnung Gottes gefallen sind. Sie suchen sich und sie versuchen sich. Sie kommen zueinander und streben zusammen und fliehen wieder auseinander. Und Christus erlöst den Menschen von der Wurzel her. Großartig sagt das Zweite Vatikanische Konzil über den Plan Gottes. Der Vater der Erbarmungen wollte, dass vor der Menschwerdung Christi die vorausbestimmte Mutter Maria ihr Ja sprechen sollte. Auf dieses Ja wartete Gott. Damit auf diese Weise eine Frau zum Leben beitrüge, wie eine Frau Eva durch ihr Nein zu Gott zum Tod beigetragen hat. Maria ist der Mensch, der das Ja zu Gott sagt. Ja, Vater. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Das ist ihre eigentliche Größe. Maria ist von Gott mit dem ihrer Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden, sagt das Konzil weiter. Die Verbindung der Mutter mit dem Sohn zog sich hin, vom Augenblick der Empfängnis bis zu seinem Tod am Kreuz. Wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, schmerzlichst mit ihrem Sohn erlitt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Dieses Ja hat sie hindurchgetragen bis hinauf nach Golgotha. Das ist die Größe Mariens. Und erinnern wir uns ruhig einmal daran, die Römer waren harte Burschen und ihre Legionen gingen mit klirrendem Schritt durch die ganze damals bekannte Welt. Sie überwachten eine Kreuzigung. Es war ein Kordon von Soldaten, den niemand durchbrechen konnte. Es hat bis zur Stunde noch kein Exeget erklären können, wieso die Mutter, was streng verboten war, durch diesen Ring hindurchging, dass der Augenzeuge sagt, seine Mutter aber stand unter dem Kreuz. Nehmen wir an, dass die Schönste von allem, von einer inneren Hoheit, von einer inneren Mütterlichkeit durchseelt, auch auf diese harten Soldaten einen derartigen Eindruck machte, dass sie ihr den Weg freigaben zum sterbenden Sohn. Vielleicht, natürlich, muss ja so gewesen sein, war es der Offizier, der Hauptmann, der dann beim Sterben erklärt, wahrhaftig, dieser Mann ist Gottes Sohn. Maria ist einmalig, ohne Mitwirkung eines Mannes, Mutter Christi, empfangen vom Heiligen Geist. Was wir oft nicht so deutlich erkennen, was aber die älteste Überzeugung der Kirche ist, bis zu den Vätern der Urkirche, die es aussprechen, ist, dass Maria nach dem Ratschluss der göttlichen Vorsehung nicht nur die Mutter Jesu sein sollte, sondern seine großmütige Gefährtin. Adam, dem Stammvater des Menschengeschlechtes, verdanken wir das natürliche Leben. In Eva fand er, was er ja vorher schmerzlich entbehrte. Er fand niemand, der ihm gleich war, steht in der Schrift. In Eva findet er die Lebensgefährtin, intelligent wie er, fähig mit ihm sich auszutauschen, zu sprechen. Ein Tier spricht ja nicht. Erst der Mensch hat die Gabe der Sprache. Hier hatte er den Menschen, mit dem er sich innerlich fand. So fand er sein Glück und seine ergänzende Vollendung. Christus wird in der Heiligen Schrift der zweite Adam genannt, der neue Adam. Ihm verdanken wir das göttliche Leben, das wir in der Taufe bekommen haben. Allen, die ihn aufnehmen, gibt er die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist das Geheimnis, das wir in uns tragen und das einmal offenbar wird, wenn wir Gott schauen, so wie er ist. Erlitten und verdient hat uns Christus dieses Geschenk durch seinen Sühnetod am Baum des Kreuzes. In der Präparation vom Heiligen Kreuz heißt es, von einem Baum kam der Tod, von einem Baume sollte das Leben erstehen. Und er, der Satan, der am Baum gesiegt hatte, sollte am Baum besiegt werden durch Christus, unseren Herrn. Wenn ich die Bäume so sterben sehe im Schwarzwald, was ist das? Ein Symbol für diese Zeit, die mit ihrer Technik in den Weltraum vorstößt, die aber nicht einmal den Halm am Wege halten kann, weil er Leben hat, was auch ein milliardenschwerer Motor nicht in sich trägt. Das sollten wir nie vergessen und sollten Ehrfurcht vor dem Leben haben. Dafür brauchen wir nicht die Grünen. Ein Christ hat Ehrfurcht vor der Pflanze, vor der Blume, vor dem Tier, vor dem Baum, vor all dem, was Leben in sich trägt. Denn wir geben ja kein Leben. Wir können es bestenfalls zerstören. Da stehen zwei Menschen unter einem Baum, dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Da tritt eine neue Person auf, der Satan in Gestalt der Schlange, der Menschenhasser von Anbeginn. Und wie ein Blitz einen Bauernhof in Sekundenschnelle vernichtet, oder wie bei Hochwasser am Rhein, da in diesem Winter ein Ort in Sekundenschnelle überflutet war, so wird der Mensch im Augenblick, da er von der Frucht isst, hinabgeschleudert, hinausgeschleudert. Und unwiederbringlich schließen sich die Tore des Paradieses. Unentrinnbar für jeden von uns öffnen sich die Tore des Todes. Ihr wollt sein wie Gott, ihr geht dahin, wo ihr seid. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Hier habt ihr es. Wenn der Mensch gegen Gottes Anordnung geht, es kommt nicht immer gleich, das kann Jahre dauern. Ich kenne Fälle, wo es Jahrzehnte gedauert hat. Aber einmal kommt die Hand, die schreibt an die Wand, wie im alten Bund, gezählt, gewogen, geteilt. Und wieder stehen wir vor einem Baum, dem Baum des Kreuzes. Um die Sünde des maßlosen Stolzes zu sühnen, wie Gott selbst zu sein, hängt der Herr als der Knecht Gottes am Baum des Kreuzes. Um uns das göttliche Leben wieder zu gewinnen, erleidet er freiwillig, was die Sünde eigentlich ist. Sie ist der Tod der Seele. Darum gibt es für die schwere Sünde kein besseres Wort. Todsünde. Todsünde. Weil sie das göttliche Leben tötet. Und darum steht in der geheimen Offenbarung, und was würde der Engel heute zu Millionen sagen auf den Straßen unserer großen Städte? Du hast das Aussehen, als lebtest du. Du aber bist tot. Gehe hin und kaufe dir das Leben von deinem Gott. Und darum nimmt Jesus den Tod auf sich, weil er die Sünde in letzter Konsequenz uns zeigen will und durchleiden will. Und darum stirbt er. Es hätte ja gar nicht seines Todes bedürft. Aber er wollte Generation um Generation. Und darum steht in jeder Kirche, beherrschen ein Kreuz. Es müsste stehen, wenn es nicht steht. Weil hier sich das offenbart, was die Sünde zutiefst ist. Der Tod der Seele. Und darum erleidet Jesus auch die Gottverlassenheit. Auch Maria ist als Tochter Adams durch diesen Tod am Kreuz erlöst. In keinem Augenblick stand dieser Mensch Maria aber unter dem Satan. Wir alle standen unter dem Satan. Wir alle. Wir sind alle Gebrannte. Wie wir da sind. Ist es eigentlich erstaunlich oder auch nicht, dass Maria in der Stunde der Verkündigung auf die Botschaft des Engels antwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin die Magd. Sie, die gehört hat, dass sie einen Sohn gebären wird, der König der Könige ist, der den Thron Davids einnehmen wird, dessen Reich kein Ende haben wird. Sie antwortet, ich bin die Magd. Wir nennen sie doch auch die Königin der Propheten. Haben wir einmal darüber nachgedacht, dass Maria wirklich Prophetin ist? Wir erinnern uns vielleicht im Magnificat an ihr prophetisches Wort. Siehe, von nun an werde ich mich selig preisen, alle Geschlechter. Sollte sie nicht, die Propheten gekannt hat, wissen, dass dieses Kind, das den Thron Davids einnimmt, der König strahlend als Nachkomme dieses königlichen Sängers zugleich geschildert wird als der Knecht Gottes, der leidet, der zertreten wird wie ein Wurm, von dem es heißt, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist keine heile Stelle an ihm. Diese erschütternde Urkunde des Turiner Grabtores, die uns Gott sei Dank nicht die Theologen, sondern die Naturwissenschaftler heute entziffern, zeigt, dass Jesus sogar im Gesicht gegeißelt wurde. Ohne Gestalt und ohne Schönheit, der Mann der Schmerzen. Adam sündigt aus Stolz und Hoffart, die Frau aus Gefallsucht und Eitelkeit. Das Erbgut, das durch die Generationen sich hindurchzieht. Von Christus aber heißt es, obwohl er Gott war, hielt er es nicht für einen Raub, krampfhaft die Gottheit festzuhalten. Nein, er entäußerte sich, er wurde ein Mensch, er nahm die Gestalt des Knechtes an und ward gehorsam, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das kommt in der Karwoche. Das geht durch die ganze Liturgie. Christus factus est pro nobis obediens, usque ad mortem. Und darin haben wir den Bogen, den der Sohn Gottes von oben zur Erde macht, entgegen dem Bogen, den der Mensch machen will, von sich aus empor zum Throne Gottes. Die Entsprechung zum Knecht ist auf jedem Bauernhof, oder war es? Die Magd, die Magd. Maria ist also gesinnt wie Jesus. Als ihr verkündet wird, dass sie die Königin sein soll, die Mutter des Erlösers, da bezeichnet sie sich als die Magd des Herrn. Und so wird der Stolz des Menschen gesühnt durch die unauslotbare Verdemütigung Christi, der Maria zustimmte, und dies alles aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Unsere Menschheit von heute ist so krank, weil sie Gott verlassen hat. Sie haben dich, o Gott, die Quelle des Lebens verlassen. Und diese in Regionen sterbende Natur versinnbildet nur den unauflösbaren Zusammenhang zwischen Mensch und Schöpfung und dem Gott dort oben. Das ist die eigentliche Lösung. Und darum, meine Lieben, müssen wir das tun, dass wir zurückkehren zu Jesus und Maria. Wer die beiden heiligsten Herzen Jesu und Mariens verehrt, der ist in das Grundgeheimnis des Sündenfalls der Menschen, des Eigentlichen, was die Sünde ist, aber auch der erlösenden Liebe Gottes vorgedrungen. Und das möchte ich einem jeden von euch wünschen. Gott ist die Liebe. Und wenn einer dieser heiligsten Herzen verehrt, die bei aller Hoheit so demütig sind und so viel für uns leiden, der greift wie ein Kind nach der Hand seines Vaters, nach dem Herzen des ewigen Gottes, denn Gott ist die Liebe. Und so singen die Verehrer der heiligsten Herzen mit Recht: O Sohn, o Mutter, eure Herzen sind ganz versenkt in Traurigkeit. Ach, teilet mit mir alle Schmerzen, lasst mich empfinden euer Leid. Du, Jesus, bist am Kreuz gestorben. Aus Liebe wählst du diesen Tod. So hast du mir das Heil erworben. Ich will dich lieben, o mein Gott. Ich kniee, Mutter, dir zu Füßen. Nimm gnädig an mich als dein Kind. Ja, lass mich Jesu Wunden küssen und weinen über meine Sünd. Und meine lieben Brüder und Schwestern, Sie werden mir zugeben, das hat mit unverbindlicher Süßigkeit, mit Gefühlsüberschwang, hat das gar nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung, die das Herz verlangt, das Herz des Menschen. Cor ad cor loquitur, sagt der Apostel. Das Herz spricht zum Herzen. Und wenn einer in einer Liebe den anderen betrogen hat, kommt diese Schrecksekunde, wo es der andere erkennt und ihm sagt: Geliebt hast du mich nie. Und Jesus und Maria lieben uns. Und das ist das Geheimnis der Verehrung der heiligsten Herzen. Meine Lieben, die Gedanken dieser begnadeten Seele, von der ich am Anfang sprach, enthalten viel Trostvolles, viel Anregungen. Sie sagt zum Beispiel: Gott weiß um das Leid der vielen. Man spricht so viel von 3 dunklen Tagen. Sie sagt: Es ist so viel dunkel in dieser Erde, Gott weiß es. Er sieht auch das Licht der Guten. Er hört auch das Weinen der Verlassenen. Er weiß um die einsame Not, die keinen Helfer hat. Und darum sollen wir uns durch die heiligsten Herzen die in letzter Treue im Kreuzestod vereint sind. Da der Sohn sich der Mutter sterbend zuneigt und sie emporschaut zum sterbenden Sohn. Ohne Wort, da bedarf es keiner Worte. Die Herzen sind eins. Wir sollen in ihre Schule gehen, in die Schule der heiligsten Herzen. Wir sollen so gesinnt sein wie Christus Jesus. Dienen will heute kein Mensch. Und darum, meine Lieben, wer bei den heiligsten Herzen in die Schule geht, der muss das Dienen erneut lernen. Dienen wir. Meine Mutter pflegte meinen 5 Schwestern zu sagen, als sie ein Verhältnis hatten, und da gibt es ja Streit zwischen jungen Leuten, sagte meine Mutter, eine Frau muss immer den demütigeren Weg gehen, auch wenn sie im Recht ist. Dann gewinnt sie den Mann. Durch Hoffart verletzt sie ihn. Gut, das mag bei einem sehr gut veranlagten Mann anders sein. Aber meine Lieben, schauen Sie doch in die Ehen hinein. Ich höre doch die Gespräche oft. Nein, nein, das mache ich nicht. Der will das, das tue ich nicht. Daran scheitert es doch. Wir haben das Dienen verlernt. Oder bei Kranken, bei Alten. Wenn ein Ehepaar 3 Wochen tot in der Wohnung liegt, ein Ehepaar, und die drumherum merken erst 3 Wochen später, dass ihr Bruder und ihr Schwester tot sind, dann könnte einem manchmal das Grauen kommen. Nicht vor dem Hass, so kein Hass, sondern vor dem Stumpfsinn und der Gleichgültigkeit und der Selbstvergötzung in einem Volk. Wir müssen von den heiligsten Herzen dienen lernen. Und wir müssen zu Gottes Gebote nicht sagen, da lasse ich mir nicht hineinreden. Im 6. Gebot schon gar nicht. Gestohlen wird ja in unserem Volk, jetzt sägen sie ja schon die Bäume in den Wäldern ab, das ist das Jüngste. Ich glaube in Lindau, über Nacht, so viele Bäume zusammengesägt. Was? Merken wir nicht, dass wir krank sind? Merken wir das nicht? Dass dieses Volk angeschlagen ist, bis in die Wurzel? Wir hier müssen die Gebote Gottes wieder ernst nehmen. Und darum müssen wir, wenn wir sündigen, zur Beichte gehen, wie es der Papst sagt, und sagen, Vater, ich habe gesündigt, so bin ich ein armer, sündiger Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Und nicht die Kosmetik, die kannst du äußerlich betreiben, aber niemals in deiner Seele. Und sühnen wir, umhüllen wir diese rebellische Menschheit mit unserem Gebet, mit unserem sühnenden Gebet. Ich höre vorhin, dass von hier aus durch Initiative 80.000 Sühnemessen gefeiert worden sind. Das ist natürlich ein Strom. Opfern wir wollen da nicht in Zahlen Arithmetik verfallen, aber wir wollen den Strom der Liebe, der sich dahinter verbirgt, dem Vater aufopfern durch das Herz seines Sohnes und durch das Herz Mariens. Und dann, meine Lieben, überlassen wir uns dem Kraftfeld der vereinten Herzen. Diese Begnadete sagt, großartig, welch ein Kraftfeld breitet die Sonne um sich aus. So ist doch geistigerweise das Kraftfeld der Erlösung nicht geringer als die Sonne in ihren physikalischen Gesetzen. Das ist doch unmöglich. Wir müssen wieder mehr Vertrauen haben. Mehr Vertrauen haben. Wir müssen es machen wie im alten Bund der Patriarch, als er die Hand Jahwes ergriffen hat. Ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Wir müssen wieder mehr Vertrauen haben. Und wenn einer von den Älteren, wie ich einmal, eingekreist waren, ringsum vom Russen, bei 45 Grad Kälte, in einem Erdloch und scheinbar verloren, und wir haben gebetet, Maria, rette uns, du bist die Mutter, du kannst es ja, wenn du es willst. Und dann erlebt man dieses Wunder des Vertrauens. Vertrauen wir den heiligsten Herzen und empfehlen wir die Menschen, die uns lieb und teuer sind. Empfehlen wir die jungen Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen, die in wilden Ehen wohnen, die auf einer sturmfreien Bude zusammenhausen, die, wenn es an Religion geht, das Gesicht verziehen zu einem Grinsen und an denen wir leiden, richten wir sie nicht, verurteilen wir sie nicht, predigen wir ihnen nicht, aber bringen wir sie vielleicht selber mit blutendem Herzen, schweigend, wenn wir allein sind, zu diesen beiden heiligsten Herzen. Und ich möchte euch sagen, sie werden nicht verloren gehen. Da hatte ich es mit dem Pfarrer von Ars, der einer Frau, deren Mann Selbstmord begangen hatte, indem er von der Seinebrücke sich hinabstürzte und die sich um ihn sagte, dass er verloren sei, sagte, oh Gott ist so groß, dass er Zeit hat, in dem Augenblick zwischen dem Aufschlagen auf dem Wasser und dem Tod ihm die Gnade der Umkehr zu schenken. Es fällt mir manchmal auf, dass ich da immer wieder Menschen treffe, die sagen, das kann ich nicht verzeihen. Dann sage ich, dann verzeiht ihnen Gott nicht. Vergib uns unsere Schuld. Wie? Wie? Auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir müssen verzeihen. Und ich möchte euch von einem mir befreundeten Priester, der ist Gefängnispfarrer im Jugendgefängnis in Berlin, wo Verbrecher sind, der hat dort Folgendes hat er erlebt. Eine Mutter, deren Sohn von zwei Jugendlichen bestialisch ermordet worden ist, hat ihm folgenden Brief geschrieben, in dem es heißt, die beiden Jungen, die das Leben meines Sohnes ausgelöscht haben, tun mir so leid. Ich bete täglich für sie. Jedes Mal in der Messe bitte ich Gott, dass er ihnen vergeben und sie segnen möge. Ich möchte gerne wissen, wie es ihnen geht. Ich wünsche, dass die beiden trotz allem ihr Leben meistern und meinem Sohn einmal im Himmel begegnen. Bitte sagen Sie den beiden Jungen, dass ich sie nicht hassen kann und auch nicht will. Ich fühle dagegen, dass Gott mir zwei neue Söhne gegeben hat, um die ich mir Sorgen machen muss. Mir tun auch die Mütter der beiden Jungen leid. Bitte versuchen Sie, den beiden zu helfen. Es grüßt Sie und die beiden Ihre. Die Antwort der beiden jugendlichen Mörder. Verehrte Frau, als uns der Pfarrer Ihren Brief vorlas, sind wir uns wie der letzte Dreck auf dieser Welt vorgekommen. Was müssen Sie für ein Mensch sein, wenn Sie den Mördern Ihres Sohnes so viel Liebe entgegenbringen, wo wir doch nichts als Hass und Verachtung von Ihnen verdienen? Auch wir möchten so fest wie Sie an das Gute glauben können, aber wir sind noch auf der Suche, das meinen wir ehrlich. Ich finde das großartig, dass Sie kein Geschwätz machen, sondern dass Sie sagen, wir möchten an das Gute glauben können. Wir sind noch auf der Suche. Das klingt echt. Wir wissen nicht, wie wir Ihnen für Ihre Liebe danken können. Vielleicht am besten dadurch, dass wir aus unserem Leben doch noch etwas machen, ob es uns gelingt, in großer Dankbarkeit. Ist das nicht wunderbar, wenn es in unserer Zeit solche Beispiele gibt? So ein Beispiel wiegt in den Augen Gottes. Himmlischer Vater, betet diese begnadete Seele. Und dieses Gebet ist schon millionenfach verbreitet. Himmlischer Vater, wir vertrauen und opfern dir die vereinten Herzen Jesu und Mariens, die siegreichen, blutenden Wunden Jesu und die Tränen unserer himmlischen Mutter auf. Herr, dein Wille geschehe. Und so, meine Lieben, ist das der tiefere Sinn der Herz-Jesu-Verehrung, dass Gott in seiner Strategie, in seiner Großmut, in seiner erfinderischen Liebe diesen Menschen von heute noch einmal das Schönste und Heiligste gibt, was ihm am kostbarsten ist, das blutende, lebendige, durchbohrte Herz seines geliebten Sohnes und das liebende Herz einer Mutter. Und darum lassen wir uns zurufen von einer Märtyrerin in Russland, die nach Gefängnis nun in der Verbannung Sibiriens ist, wo die Kälte klirrt, wo im Winter die Wölfe um die Baracken gehen. Und dieser Brief wurde herausgeschmuggelt. Und sie schreibt, wer nicht von den Wölfen zerrissen werden will, der muss im Bannkreis des Feuers bleiben, das Christus auf die Erde gebracht hat. Näher zum Feuer, werft neues Holz in die Flammen. Die Flammen lodern auf, dann weichen die Wölfe zurück. In einer herz- und seelenlosen Zeit erscheinen die vereinten heiligsten Herzen Jesu und Mariens. Kommt, Brüder und Schwestern, gehen wir zu ihnen mit tiefem Vertrauen. Eilen wir zum Feuer, Freunde, schnell zum Feuer, das uns allein retten kann vor dem Kältetod und vor dem Einbruch der reißenden Wölfe. Amen. Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Singet Lob und Preis.
Danke sei Gott, den Herrn.